Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie. Ich freue mich über Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen heute Morgen die Verheißung des Propheten: Du, Herr, wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Amen. Und nun beten wir im Wechsel den 34. Psalm. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Herr, zum Jubeln ist es uns nicht unbedingt. Wir haben unsere Schwierigkeiten mit echter Freude. Zu viel Bedrängendes und Leid ist um uns herum. Aber nun sind wir hierher gekommen, um etwas anderes zu hören als das Klagen und das Weinen. Nimm du uns heraus aus unseren belasteten Gedanken und gib uns dein Wort ins Herz, das alles verändern kann. Wir wollen doch nicht so weggehen, wie wir gekommen sind. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem Joel-Buch, dem 4. Kapitel. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelder ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung, Sonne und Mond werden sich verfinstern. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden, aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinen heiligen Berg wohne. Und dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder wird mehr hindurchziehen. Amen. Und nun singen wir miteinander das Hauptlied 99. 99, die Verse 1 bis 4.
Heute, am ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, lesen wir aus dem Matthäusevangelium im 9. Kapitel von Vers 35 ab. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Amen. Ich habe mich nicht verlesen, liebe Gemeinde. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Sie haben sich nicht verhört. Jesus sprach, die Ernte ist groß. Wir haben uns nicht vertan. Jesus sprach, die Ernte ist groß. Wenn er gesagt hätte, der politische Druck ist groß, dann wäre alles begreiflich. In Rom regierte Julius Caesar Augustus nach seinem grandiosen Sieg über den Varus als Oberbefehlshaber in Germanien, wurde er vom Senat zum Prinzeps des Römischen Reiches gewählt und überall zog er die Zügel kräftig an und regierte auch in Judäa durch den Prokurator Pontius Pilatus mit eiserner Faust. Aber Jesus sagt nicht, der Druck ist groß, sondern die Ernte ist groß. Wenn er gesagt hätte, die kirchliche Not ist groß, dann wäre alles verständlich. In Jerusalem amtete Kaiphas seines hohepriesterlichen Hirtenamtes. Unter seinem Hirtenstab wurden die Schafe gescheucht, die Futterkrippen hochgehängt und die Stalltüren verschlossen. Immer wenn mit Worten die Hölle heiß gemacht wird und durch unverständliche Predigten die Krippen hochgehängt, dann breitet sich die Not in der Kirche aus. Aber er sagt nicht, die Not ist groß, sondern die Ernte ist groß. Wenn er gesagt hätte, das persönliche Leid ist groß, dann wäre es anzunehmen. In Kapernaum, im Haus des Simon, lag eine hochfiebrige, sterbenskranke Frau. Am See Genezareth, auf dem Gebiet der Gadarener, da hausten zwei Geisteskranke in ausgedehnten Gräbern. Und auf einem Schragen, durchs Dach hindurchgeliftet, lag ein Gelähmter, vielleicht ein Querschnittsgelähmter. Und mitten auf der Ausfallstraße zwischen Karren und Kamelen, da schrien ihm zwei Blinde nach: Die ganze Welt ist doch ein Hospital, in dem wir entweder als Patienten oder als Besucher mitleiden. Aber er sagt nicht, das Leid ist groß, sondern die Ernte ist groß. Warum? Warum dieser Satz? Warum diese unerhörte Aussage? Denken Sie an ein Ehrenfeld droben im Gäu oder draußen an der Rems. Für uns ein Bild der Freude. Aus allen Ecken kommt der Jubel. Der Bauer hat ja im Frühjahr gesät, dann ist die Frucht aufgegangen, dann sind die Halme gewachsen, dann sind die Ähren gereift. Jetzt ist alles reif zum Eingreifen, reif zum Zugreifen, reif für den Schnitter. Genau so sieht Jesus ein Menschenfeld, drinnen in der Stadt und draußen auf dem Land. Aber für ihn ein Bild des Jammers. Weinen kommt aus jeder Ecke. Nach Matthäus 13 hat auch der Teufel seine Saat ausgesät. Und diese böse Saat ist aufgegangen. Die Schwierigkeiten sind gewachsen. Die Menschen sind gereift. Sie sind reif zum Eingreifen, reif zum Zugreifen. Sie sind reif für Jesus. Nur er kann vor dem Verfaulen retten. Nur er kann vor dem Verdorren retten. Nur er kann vor einer schlimmen, schrecklichen Missernte unseres Lebens bewahren. Nur er. Liebe Freunde, wenn also der Druck groß wird, weil Mächtige mit ihren Ideologien und Waffenarsenalen mächtig auftrumpfen und Kleine ganz kurz und hässlich halten, dann ist nicht Ende, sondern dann ist Ernte. Und wenn die Not groß wird, weil die Kirchen ihre Schafe nicht mehr weiden, sie nicht mehr zum lebendigen Wasser führen und die Futterkrippen hochhängen, dass sie hungern, dann ist nicht Ende, sondern dann ist Ernte. Und wenn das persönliche Leid immer größer wird und wenn dieses Hospital Erde die Kranken und Elend überhaupt nicht mehr fassen kann und ich auch schon einen Bettplatz darin benötige, dann ist nicht Ende, sondern Ernte. Schaut, die Welt ist reif zum Untergang. Nein, entschieden, nein. Schaut, das Feld ist reif zur Ernte. Ich bin Jesus reif. Sie sind Christus reif. Wir alle sind Jesus Christus reif. Und nun wird uns gesagt, dass im Gegensatz zum Schnittertod, der seine schreckliche Todesernte ganz allein einfahren will, dieser Schöpfergott seine Jesusernte nicht allein bewerkstelligen will. Gott sucht Arbeiter in seine Ernte. Gott ruft Arbeiter in seine Ernte. Gott will Arbeiter in seine Ernte. Deshalb Erntearbeiter gesucht. Aber nicht irgendwelche, sondern erstens Erntearbeiter, die wie Jesus säen. Leider haben wir in unserem Auge einen Geburtsfehler, der uns für diese Ernte untauglich macht. In unserem Seefeld taucht nämlich immer wieder ein blinder Fleck auf. Und genau darin verschwinden ausgerechnet jene Personen, die uns direkt vor der Nase liegen. Dieses Seeloch in der Netzhaut ist bei dem Priester am besten zu diagnostizieren, der am Feierabend schleunigst nach Hause eilte. Als er um die Ecke bog, lag vor ihm ein Haufen Elend, blutig wie ein Tier. Ein Haufen Elend, röchelnd wie ein Sterbender. Eine Jammergestalt, reif zum Eingreifen und Zugreifen. Aber Hochwürden blinzelt herum, ob Banditen nicht hinterm Strauch auf ihr nächstes Opfer lauern. Hochwürden linst voraus, ob nicht seine Familie nicht doch seine ernste Lage mitspüren und vielleicht sogar mittragen kann. Hochwürden, der schielt zurück, ob denn der Tempelweg noch als Fluchtweg offen ist. Er sieht alles, nur das nicht vor seinen Füßen. Herumsehen, voraussehen, zurücksehen, aber das vor den Augen übersehen, das ist der Augenschaden. Mit diesem blinden Fleck sind wir untauglich für Gottes Ernte. Seine Arbeiter, die müssen es blicken. Blicken, so wie Jesus. In seinem Seefeld tauchen sie alle auf. Die Tauben und die Blinden, die Lahmen und die Krüppel, die Aussätzigen und die Blutflüssigen. Oder so wie der Text sagt, die Jammernden, die Verschmachteten und Zerstreuten, die Abgerackerten und Liegengebliebenen, die Entschöpften und die Kaputten. Keiner kann von sich sagen, dass er diesem Herrn aus den Augen gekommen sei. Keiner kann von sich behaupten, dass ihn dieser Herr in seinem Elend nicht sehe. Schon vor der Geburt hat er ein Auge auf uns geworfen. Trotz allen Irrwegen, die wir gegangen sind, sind wir ihm nicht aus den Augen gekommen. Er hat jeden im Auge, mehr. Er hat jeden im Kopf, mehr. Er hat jeden im Herz, mehr. Er hat jeden in seinem Innersten. Das meint jener Begriff, der hier steht, des Jammerns und Erbarmens. Notleidende gehen ihm ganz nahe, Bedrückte gehen ihm ganz tief.
Jeder heute Morgen, der nicht mehr weiter weiß, der geht ihm, diesem Herrn, an die Nieren. Und er weiß, dass mit irgendwelchen Pflästerchen für unsere Wehwehchen nicht geholfen ist. Auch mit ein paar salbungsvollen Worten kommen wir ja gar nicht weiter. Und dieses heile, heile Segen, 3 Tage Regen, ist infantiler Hokuspokus. Allein die Überbrückung der Gottesferne, allein das Nahen des Himmelreiches, allein die Gegenwart dieses Heilandes kann Druck und Not und Leid verändern. Es ist in keinem anderen Heil, auch keiner anderen Heilung. Es ist in keinem anderen Name unter dem Himmel, auch nicht über dem Himmel, kein anderer Name den Menschen gegeben als allein der Name Jesus. So müssen auch wir sehen, wenn wir für diese Ernte tauglich werden wollen. Wer also den griesgrämigen Alten im Dachgeschoss, der immer seine alten Storys erzählt, wer diesen aufmüpfigen jungen Mann von nebenan, der immer sein Moped aufhöhlen lässt, wer diese ungute Frau von gegenüber, die immer Gift und Galle spuckt, wer diese alle übersieht, der ist augenkrank. Mit diesem blinden Fleck sind wir nicht tauglich. Nicht umsonst wird der fast therapeutische Aufruf in der Bibel ständig wiederholt. Sehet, sehet, sehet. Dieses Sehen ist Medizin gegen den blinden Fleck. Erntearbeiter gesucht. Erntearbeiter, die wie Jesus sehen. Und, das ist das andere, Erntearbeiter, die zu Jesus flehen. Eigentlich müssten sie doch jetzt endlich losziehen, so wie wir damals als 10-jährige Erntehelfer. Im Neckartal war eine wunderschöne Saat aufgegangen und die Felder standen reif zur Ernte. Aber es regnete Tage um Tage, Woche um Woche. Schade um dieses schöne Getreide, das in Kriegsjahren so bitter notwendig gewesen wäre. Menschen und Pflanzen ließen die Köpfe hängen. Aber als auf einmal eines Tages die Sonne durchbrach, da rief der Bürgermeister Frauen und Männer, Arbeiter und Bauern, Lehrer und Schüler zur Ernteschlacht. Mit Jubel klappten wir unsere Mathebücher und Vokabelhefte zu, ließen alles liegen und stehen und eilten auf die Felder. Müsste Jesus nicht so zur Ernteschlacht aufrufen? Müssten jetzt Jünger nicht alles liegen und stehen lassen? Müsste nicht jeder Arbeiter jetzt ran an die Arbeit? Aber er ruft nicht zuerst zur Feldarbeit, sondern zur Heimarbeit. Er ruft nicht zuerst zum Hände anlegen, sondern zum Hände zusammenlegen. Er ruft zum Gebet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jede Aktion Gottes beginnt mit dem Gebet. Ohne Gebet wird nichts. Ohne Gebet wird's nicht. Hände anlegen, Hände zusammenlegen. Auf seine segnende Hand kommt's an, nicht auf die eigene Faust. Denn es braucht ja geschickte Leute. Und geschickte Leute sind nicht unbedingt tüchtige Leute, die nicht 2 linke Hände haben. Es sind nicht kräftige Leute, die anpacken und zupacken können. Es sind nicht unbedingt qualifizierte Leute, die möglichst noch ein Agrardiplom in der Tasche haben. Geschickte Leute sind im wahrsten Sinne des Wortes geschickt, gerufen, gesandt. Ein geschickter Mensch ist ein gerufener Mensch. Ein gerufener Mensch. Einer, der sich nicht zu Hören berufen weiß, sondern der vom Hören berufen ist. So wie ein Jesaja, der mitten im Tempel innehielt und dann sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. Und weil es an diesen geschickten Frauen und Männern fehlt, deshalb müssen wir am Flehen bleiben. Herr, es sind zu wenige in den Altersheimen und Krankenhäusern, die die Dienste tun. Ganze Abteilungen müssen geschlossen werden, obwohl Betten gesucht sind. Herr, schenke du Arbeiter in die Pflege und Diakonie. Herr, es sind so wenige in den Betrieben und Büros, die für dich eine Lippe riskieren. Es ist genierlich, für dich den Mund aufzutun. Herr, schicke du Arbeiter in die Arbeitswelt. Herr, es sind so wenige auf den Rathäusern und in den Parlamenten, die dich noch fürchten. Gottes Gebote sind nicht mehr die Maxime ihres Handelns. Herr, schicke du Arbeiter in die Politik. Und Herr, in unseren Gemeinden, da fehlt es einfach an solchen, die Aufgaben übernehmen. Alles andere ist ihnen viel wichtiger. Herr, schicke du Mitarbeiter in unseren Gemeinden. Und Herr, es sind zu wenige, die den Missionsauftrag ernst nehmen in Afrika, Asien und Südamerika. Da rufen sie und sehnen sich nach deinem Wort. Herr, schicke du Arbeiter in die Mission. Wer so betet, der muss sich auf Überraschungen gefasst machen. Wer so bittet, der kann auf einmal jene Stimme des Geistes hören, die fragt, wen soll ich senden? Wer so fleht, der kann zu der Antwort kommen, Herr, sende nicht diesen und sende nicht jeden. Herr, sende mich. Erntearbeiter, die wie Jesus, die zu Jesus flehen. Und drittens, Erntearbeiter, die mit Jesus gehen. Schließlich bleibt der Arbeiter nicht in der Scheune sitzen und wartet, bis die Karren kommen. Er geht ringsum auf Felder und Äcker und lädt auf. Die Ernte ist ja groß. Schließlich bleibt Jesus nicht im Haus sitzen und wartet, bis die Leute kommen. Er geht rings in die Städte und Dörfer und lädt ein. Die Ernte ist ja groß. Schließlich bleiben wir nicht in der Kirche sitzen und warten, bis andere dazuströmen. Wir gehen ringsum an die Glastüren und Haustüren, denn jener erfahrene Seelsorger hatte schon recht, wenn er sagte, die Schlüssel zum Herzen der Leute hängt hinter den Glastüren. Dort müssen wir hin und es ihnen sagen, wir sind nicht mehr von allen guten Geistern verlassen, seit dieser Herr dem bösen Geist den Meister gezeigt. Wir sind nicht mehr von allen bösen Krankheiten umstellt, seit er die Krankheit zum Tode ausgerottet hat. Wir haben nicht mehr Angst vor allerlei Gebrechen, seit er dem Tode das Genick gebrochen hat. Doch das muss die Welt hören, das will sie hören. Die Heil- und Wunderkraft Jesu ist seither nicht erloschen, auch wenn wir sie nicht haben wie ein Zauberstab. So tut Gott seine Zeichen und Wunder auch hier in dieser Gemeinde. Und wir können darauf vertrauen, dass es Vorzeichen sind. Jener Welt, in der kein Leid und keine Tränen und kein Schmerz und kein Tod mehr sein wird. Es kommt der Tag, an dem der politische Druck und die kirchliche Not und das persönliche Leid der Vergangenheit angehören wird. Und die Gegenwart erfüllt ist von der Verheißung, siehe, ich mache alles, alles neu. Bis dahin haben wir alle Hände voll zu tun. Denn die Ernte ist groß und keine Angst, wir müssten es alleine machen. Jesus macht mit. Keine Angst, wir müssten es alleine schaffen. Jesus schafft mit. Keine Angst, wir müssten alleine gehen. Jesus geht mit, auch jetzt auf dem Nachhauseweg. Er geht mit ihnen nach Hause. Erntearbeiter gesucht. Erntearbeiter, die wie Jesus sehen, die zu Jesus flehen und die mit Jesus gehen. Jeder ist dazu geschickt. Jeder. Amen. Und nun singen wir miteinander. O Herr Jesu, Ehrenkönig, die Ernte ist groß, der Schnitter wenig. Wir singen vom Lied 221. 221, die Verse 3 bis 5. Wir beten. Lieber Herr, wir sehen das immer ganz anders, als du das siehst. Wir ahnen schon das Ende, wo du erst mit deiner Ernte beginnst. Gib uns deinen Blick. Öffne uns die Augen für die Abläufe in deinem Reich. Danke, dass du auf diesem toten Acker Erde nicht einfach alles unterpflügst, weil keine rechte Frucht gewachsen ist, sondern dass du ernten willst, heimbringen und für immer zurechtbringen. Und wenn du uns brauchen willst, dann mach uns tauglich als deine Helfer. Wir bitten dich um solche in unseren Familien, dass Kinder heranwachsen und reifen für dich. Nimm dich unserer Gemeinden an, dass auch dort etwas wachsen kann. Wehre du dem Bösen in der Welt und wehre seiner Erntearbeit. Herr, besuche die, die krank sind, die leiden, die keine Hoffnung mehr haben. Wir danken dir, dass dies alles nicht auf das große Nichts zuläuft, sondern auf deinen großen Tag. Am End nimm Jesu in die Himmelsscheuern, auch unsere Seelen Ruhtag dort zu feiern, die hier mit Tränen streuen edlen Samen, werden mit Freuden Troben ernten. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, O, dass dein Feuer doch bald entbrennte. Vom Lied 216, die Verse 2 und 4.
Liebe Gemeinde, Arbeiter auszubilden kostet Geld. Und vor allem Südamerika braucht Arbeiter, notwendig Arbeiter in Gottes Ernte. Im Staat Santa Catarina in Brasilien, im herrlichen Bergland von São Bento de Sul, wird gegenwärtig eine evangelistische Ausbildungsstätte gebaut. Diese Ausbildungsstätte braucht Wasser. Zwei Brunnen müssen gegraben werden. Die kosten 50.000 Mark, das packen wir hier nicht. Aber wir können helfen, dass dort Wasser sprudelt. Wasser zum Trinken und dann auch Wasser zum Leben. Ich danke, dass Sie mit diesem Opfer heute mithelfen zum Brunnenbau in Brasilien. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr die Kurzgottesdienste, am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche unsere Stunde des Gebets, zu der wir alle herzlich einladen. Am Montag um 15.30 Uhr ist Frauenkreis und an den Ausgängen liegen die neuen Gemeindebriefe auf. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel der Hymnus Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist, von Nicolas de Gringy. Wir danken unseren Stiftsposaunen unter Ulrich Laukemann und sie spielen uns jetzt noch einmal vor dem Segen. Lassen Sie sich von dem Herrn schicken, der Sie geschickt machen will zu seinem Dienst. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.